Es gibt wohl wenige Menschen, die so richtig begeistert zum Impfen gehen. Für die meisten Menschen, auch für mich, gilt, je schneller es vorbei ist und je länger der Impfschutz anhält, desto besser. Wenn ein Impfantigen das alleine nicht schafft, dann gibt es in bestimmten Fällen die Möglichkeit nachzuhelfen. Und zwar mit sogenannten Adjuvantien. Der Begriff stammt von dem lateinischen Verb adjuvare. Das bedeutet helfen. Worin genau besteht die Hilfe dieser Wirkverstärker? Welche Anwendungen gibt es schon und welche Rolle könnten Adjuvantien bei zukünftigen Impfstoffen spielen? Darum geht es heute.
Im Impfstoff muss irgendwas drin sein, was also so aussieht, als seien Bakterien im Spiel oder was so aussieht, als seien Viren im Spiel, was eben mehrere dieser Alarmanlagen auslöst.
Microscope. Pharma Insights aus Forschung und Medizin. Ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
Willkommen zu einer neuen Folge von Microscope. Mein Name ist Franziska Walser und mir gegenüber sitzt Dr. Rolf Hömke. Er ist Forschungssprecher des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Hallo, Herr Hömke.
Ja, hallo, ich grüße Sie.
Herr Hömke, jetzt sind ja Impfungen ein Balanceakt, könnte man vielleicht sagen. Also man will die starke Immunantwort, aber man will auch natürlich möglichst wenig Nebenwirkungen. Kurz zur Einführung, also welche hilfreiche Rolle haben Adjuvantien bei diesem Balanceakt, bei dieser Abwägung?
Also in der Schule habe ich mal Impfungen so gelernt, dass es heißt, eine Impfung soll dem Körper schon mal zeigen, an was es eine Krankheit erkennen kann. Und dann wurde der Begriff Antigen eingeführt, also dasjenige im Impfstoff, das man aus irgendeinem Erreger rausgenommen hat, oder man nimmt doch den ganzen Erreger und tötet ihn ab oder so. Das wird in den Impfstoff getan, wird gespritzt oder geschluckt und dann sieht das Immunsystem daran, auf was es achten muss.
Ja.
Das ist soweit auch alles richtig, aber das ist nicht die ganze Geschichte. Denn es muss immer noch etwas dazukommen. Es muss dafür gesorgt werden, dass das Immunsystem dieses Antigen, was es da bekommt, auch wirklich ernst nimmt.
Also wenn man in diesem Bild bleibt und sagt, dem Immunsystem wird da was gezeigt, das muss sozusagen aufmerksam sein. Es muss hinschauen, oder? Darum geht's.
Es muss wirklich hinschauen. Das heißt, es muss sozusagen in Alarmstimmung sein. Irgendwie muss eine Alarmanlage ausgelöst werden, dass das Immunsystem sagt, oh, da scheint es irgendwo Eindringlinge zu geben. Wo? So, und wenn es dann die Antigene sieht, dann reagiert es auch auf die angemessen. Angemessen heißt, dass eben eine Immunantwort gestartet wird. Wenn es aber gar nicht eine Alarmstimmung ist, dann kann es so ein Antigen auch schon mal eher liegen lassen.
Okay, und das heißt, wenn das sozusagen eben nur ein Teil von einem Erreger ist oder ein abgetöteter Erreger, kann eben sein, dass das gar nicht ausreicht. Also in welchen Fällen reicht das dann nicht aus? Es haben ja nicht alle Impfstoffe Adjuvantien drin.
Ja, genau. Wenn man einen ganzen Erreger hat, lebend und abgeschwächt oder auch abgetötet, dann sind da natürlich viele Moleküle des Erregers, im Prinzip alle Moleküle des Erregers auch mit drin.
Also es ist so größer sozusagen, könnte man sagen, oder?
Und es ist nicht nur größer, sondern der Trick ist, wie kommt denn so ein Immunsystem eigentlich in Alarmstimmung? Es hat dafür tatsächlich eine Reihe von Alarmsensoren, Alarmanlagen sozusagen. Und diese Alarmanlagen, das sind alles Rezeptoren, wie man das dann auf schlau nennt, die an Immunzellen sitzen und die auf bestimmte Sachen reagieren, die typisch für Erreger sind. Das heißt, da gibt es Sensoren, die reagieren auf typische Oberflächenmoleküle von Bakterien. So. Oder es gibt welche, die reagieren auf eine fremdartig aussehende Messenger-RNA. Mhm. Oder es gibt welche, die reagieren auf DNA, in der ganz bestimmte Abfolgen von Bausteinen relativ häufig vorkommen. Denn das ist typisch Bakterien und überhaupt nicht typisch Mensch.
Ja, also verschiedene Mechanismen, die diesen Alarm auslösen können, ganz
genau.
Natürlich.
Genau, und die immer irgendwie ausgelöst werden durch etwas, was typisch für Bakterien ist oder typisch für Viren. Mhm. So. Und das genau muss man eben erreichen. Das heißt, im Impfstoff muss irgendwas drin sein, was eben mehrere dieser Alarmanlagen auslöst. Was also so aussieht, als seien Bakterien im Spiel oder was so aussieht, als seien Viren im Spiel. Mhm. Wenn ich jetzt also abgetötete Erreger habe, dann habe ich natürlich eine Reihe von solchen Molekülen drin, die genau auf die Alarmanlagen passen, und dann habe ich auch eine starke Impfreaktion. Wenn ich aber einen Impfstoff habe, in dem eben nur ein ganz bestimmtes Protein aus einem Virus drin ist oder nur ein ganz bestimmtes Protein aus einem Bakterium drin ist, dann erwische ich möglicherweise keine Alarmanlage und dann brauche ich ein Adjuvans, einen Zusatzstoff, der eben genau so eine Alarmanlage mit auslöst.
Okay, also wir halten fest, dass für manche Impfungen hilfreich, nicht alle brauchen das. Jetzt sprechen wir ja hier bei Microscope oft über medizinische Entwicklungen, die ganz frisch aus der Forschung kommen. Und das ist bei Adjuvantien gar nicht so, sondern die Wirkweise, die wurde schon in den 1920er Jahren entdeckt. Also ein alter Hut so gesehen, oder?
In gewisser Hinsicht ja. Es wurde in den 1920er Jahren erstmals so ein Adjuvans entdeckt, durch Zufall, weil man eben ausprobiert hat, wie kann man einen Impfstoff am besten herstellen. Und da hat man eben mit verschiedenen Reagenzien gearbeitet, um die Erreger irgendwie aufzubereiten. Und irgendwie hatte man auch mal ein Aluminiumsalz mit verwendet, um solche Erreger aufzubereiten für den Impfstoff. Und der war auf einmal überraschend gut, dieser Impfstoff. Mhm. Und dann hat man untersucht und hat festgestellt, ja, es liegt offensichtlich an diesem Aluminiumsalz. Und man konnte sich überhaupt nicht erklären, warum. Man hat einfach nur gesehen, klappt. So. Und dann hat man das eben verwendet. Und seither ist das auch bei etlichen weiteren Impfstoffen gemacht worden, dass man irgendein Aluminiumsalz eben hinzufügt und damit eine wesentlich zuverlässigere Impfwirkung bekommt. Ausgerechnet dieses Aluminiumsalz-Ding ist aber noch am wenigsten gut verstanden.
Mhm. Okay, also, man weiß, es funktioniert, man weiß nicht so richtig, warum.
Genau, man weiß nicht genau, welche Alarmanlage wird da ausgelöst oder ist es in diesem Falle vielleicht das Wichtigere, dass diese Aluminiumsalze dafür sorgen, dass die Antigene nicht nur kurzzeitig da sind und dann einfach wieder abgebaut und weg, sondern einfach länger da bleiben, sodass das Immunsystem sie länger studieren kann.
Aha, also man verlängert das Fenster, in dem das Immunsystem sich damit auseinandersetzen kann. Sozusagen.
Also das ist eine mögliche Erklärung, warum das so gut funktioniert. Zusätzlich zu eben irgendeiner Alarmfunktion. Aber ganz sicher weiß man es bis heute nicht. Aber die Erfahrung hat man natürlich aus all diesen Jahren. Man hat auch die Erfahrung, dass es vertragen wird. Das heißt, man weiß auch, mit so einem Zusatz ist vielleicht die Rötung an der Einstichstelle höher. Es zieht oder tut vielleicht auch etwas länger weh. Aber insgesamt ist da nichts Bleibendes.
Ja.
So. Und erst viel, viel später hat man dann auch andere Adjuvantien entwickelt, die eben andere von diesen Alarmanlagen auslösen können. Und da ist man bis heute dran, dass man weiter forscht, um vielleicht noch bessere, noch anders geartete Adjuvantien zu entwickeln.
Wenn wir jetzt mal über Beispiele sprechen, wenn Sie sagen, das wird schon lange genutzt, ist erprobt auch, natürlich durch Studien gelaufen. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt schon als so normal geimpfter Mensch schon mal einen Impfstoff erhalten habe, wo das drin war, so ein Adjuvantien?
Also die Wahrscheinlichkeit ist maximal, sage ich mal. Jede Tetanus-Impfung enthält so ein Adjuvans, Aluminiumsalz in dem Fall. Wenn jemand als Kind die Grundimmunisierung bekommen hat gegen 5 oder 6 Krankheiten, also Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Hepatitis B und so weiter, dann ist da auch sowas drin. Mhm. Eine andere von den Impfungen, die man typischerweise sehr früh bekommt, nämlich die Mumps-Masern-Röteln-Impfung oder die Mumps-Masern-Röteln-Windpocken-Impfung, die enthält geschwächte Erreger.
Ja.
Und da muss kein Adjuvans drin sein.
Das ist genau
der
Fall, den wir vorhin besprochen haben.
Die Erreger
haben, ne?
Sozusagen diese alarmauslösenden Moleküle sowieso selbst mitbringen.
Ja, aber doch eher die Mehrzahl von den Dingen, die man schon so mal bekommen haben könnte, hat eben Adjuvantien schon drin.
Ja.
Wie ist das denn über unterschiedliche Patientengruppen? Also funktioniert das überall gleich, diese Immunreaktion? Oder sind vielleicht Impfstoffe mit Adjuvantien für bestimmte Gruppen auch nochmal ganz interessant? Also wir impfen ja sehr junge Menschen, sehr alte Menschen auch. Gibt es da Unterschiede?
Also grundsätzlich gibt es in allen Altersgruppen Impfstoffe, die Adjuvantien enthalten und die eventuell eben in diesem Alter relevant werden können. Aber man sieht, dass gerade bei älteren Menschen die Immunreaktion meistens nicht mehr so ausgeprägt ist wie bei jüngeren Menschen, die den gleichen Impfstoff erhalten.
Also diese Alarmreaktion, die haben irgendwie eine längere Leitung oder so, könnte man sagen.
Ja,
die brauchen einfach einen Moment.
Sie sind nicht mehr so zuverlässig. So, und dann kann man auf verschiedene Weise reagieren sozusagen als Medizin und kann sagen, wir machen Hochdosis-Impfstoffe. Das heißt, wir geben denen einfach ein ganzes Stück mehr Antigen, als wir das meinetwegen jetzt irgendeinem 40-Jährigen spritzen würden, und erzielen dadurch eine stärkere Stimulation des Immunsystems. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist aber auch eben auszuprobieren, ob man bei gleicher Antigenmenge, indem man einen Adjuvans hinzufügt, eben die Alarmstimmung verstärkt und auf die Weise eben dafür sorgt, dass auch diese Standardmenge an Antigen doch eine zuverlässige Immunreaktion hervorruft.
Ja. Und wollen wir nochmal definieren vielleicht, was ist denn überhaupt eine zuverlässige Immunantwort? Also ich habe gerade in der Anmoderation gesagt, ich wünsche mir natürlich, dass eine Impfung sehr lange hält, zum Beispiel als Patientin. Aber es gibt ja auch so Faktoren, wie wir es zum Beispiel von den Corona-Impfstoffen kennen, dass die helfen dann gegen eine Variante, aber vielleicht auch noch gegen andere Varianten. Also was gehört genau dazu zu so einer Immunantwort?
Ja, also das hat sozusagen mehrere Dimensionen. Das eine ist natürlich, wie hoch ist das Risiko, dass ich trotz Impfung trotzdem krank werde? So. Das Ideal ist natürlich 100% Zuverlässigkeit. Und es gibt einige wenige Impfstoffe, die das tatsächlich schaffen. Also die Tetanusimpfung ist wirklich eine Zuverlässigkeit gegen den Ausbruch von Tetanus von nahe 100%. Das ist ganz großartig. Das schaffen Grippeimpfstoffe nicht. Das schaffen auch so und so viele andere Impfstoffe nicht. Und das Zweite ist, haben Sie auch gleich zu Anfang gesagt, wie lang hält's denn? Das ist von Mensch zu Mensch verschieden, aber man möchte natürlich möglichst einen Schutz haben, der 10 Jahre und länger hält oder lebenslang. Das wäre ideal natürlich, aber hier Tetanus vielleicht ein ganz gutes Maß, wo man alle 10 Jahre ungefähr
auffrischt. Das ist so ungefähr das Maximum, ne, was man gerade so
rausholt. So, aber dann gibt es eben auch noch die Tücke, dass sich Erreger verändern. Das haben wir beim Coronavirus ja sozusagen alle mitverfolgt, wie dann eben immer wieder andere Varianten aufgetreten sind, die so weit unterschiedlich waren, dass ein Immunschutz, den man gegen die erste Variante aufgebaut hatte, nicht mehr zuverlässig half gegen die nächste. So. Bei Grippe hat man das auch, da verändern sich die Viren wirklich von Jahr zu Jahr. Wir kommen immer wieder neue Virenstämme hoch, die sich eben hinreichend unterscheiden von den früheren, dass der Immunschutz, den man früher mal erworben hat, mit einer Grippeimpfung einfach nicht mehr greift. So. Und dann gibt es Viren, wie zum Beispiel die Papillomviren, von denen es von vornherein so und so viele Subtypen gibt, die in der Welt unterwegs sind. Natürlich wäre man am liebsten vor allen geschützt, aber ein Impfstoff, der vor allen schützt, gibt es noch nicht. Man hat aber gesehen, dass man, wenn man einen Papillomvirus-Impfstoff macht und dann ein Adjuvans hinzufügt, dass das dafür sorgen kann, dass die Immunreaktion nicht nur stärker wird, sondern auch breiter. Breiter heißt,
genau, das sind diese Dimensionen,
dass
ne?
eben
lang,
auch ein
stark, ja, breit sozusagen,
ja, genau,
letztendlich.
Dass diese Impfung dann auch vor einigen Papillomvirenstämmen schützt, die gar nicht in der Spritze waren.
Okay. Also das heißt, also Adjuvantien sind interessant für alle diese Dimensionen.
Für alle diese Dinge. Ja. Und obendrein natürlich kann man auch in bestimmten Situationen sagen, wenn ich mehr Adjuvans gebe, kann ich etwas Antigen sparen. Das ist dann relevant, wenn man nicht viel Zeit hat.
Siehe auch Corona, ne? Wir brauchen schnell viel.
Ja, ja, genau. Auch dann ist das also auch nochmal ein Aspekt, der relevant werden kann. Wenn man natürlich gut auf Vorrat produzieren kann, einen Impfstoff, dann ist einfach entscheidend die Balance zwischen Wirksamkeit und Verträglichkeit, ja, die man natürlich möglichst optimieren will. Und dann kann man die Dosierungen von Antigenen oder Antigenen und Adjuvanz entsprechend einjustieren.
Ja, Verträglichkeit ist ein gutes Stichwort. Sie haben gerade schon ein bisschen erwähnt, diese Impfreaktion, die man kennt. Also so Einstichstelle wird warm. Wir haben diesen sogenannten Impfarm, ne, der ist ja recht bekannt. Das wäre dann noch eine Impfreaktion, würde man wahrscheinlich sagen. Und noch keine Nebenwirkung, oder?
Naja, Nebenwirkung ist einfach ein Sammelbegriff für alles, was man halt an Wirkungen erlebt, die man aber nicht bestellt hat, sozusagen, auf die man gerne verzichten würde. Da stößt man natürlich bei Impfungen an Grenzen, denn man spürt eben das Immunsystem beim Arbeiten zwangsläufig. Das ist eben in vielen Fällen einfach nicht möglich, dass das Immunsystem seine Arbeit tut und man überhaupt nichts spürt. Ja. Ich meine, wir alle kennen das. Ich sag mal, drei Freunde lassen sich in Grippe impfen und der eine sagt, naja, Gott, heute Nachmittag habe ich mich mal so ein bisschen weicher gefühlt als sonst. Der nächste sagt, oh, ich habe zwei Tage lang konnte ich nur auf der rechten Seite schlafen, weil der Arm so weh tat, der linke. Und der dritte sagt, oh, mich hat's zwei Tage ins Bett geworfen. So, das gleicher Impfstoff, ähnlich alte Leute, sage ich mal. Trotzdem unterschiedlich intensive Reaktionen. Ja. Aber dass man so ganz und gar nichts spürt, das ist eigentlich bei Impfungen ausgesprochen selten. Und wie gesagt, es ist auch kaum zu erreichen als Entwicklungsziel, weil man einfach ja ausdrücklich das Immunsystem aktivieren will. Und dann fühlt es sich eben durchaus zumindest ein bisschen so an, wie wenn man gerade eine Infektion bekommt.
Aber sind jetzt alles relativ kurzfristige Geschichten? Also wie sieht's denn wirklich mit langfristigen Sachen und auch Risiken aus? Also wir sprechen gerade über Aluminiumsalz, da gehen vielleicht bei Menschen auch Alarmglocken an, die wissen, oh, das darf jetzt nicht mehr ins Deo rein. Wie sieht's da aus? Also was weiß man über die Risiken von diesen Adjuvantien?
Also man hat, weil es eben diese Sorge gab, auch wirklich mal größere Untersuchungen gemacht, also sich Leute angesehen, auch über längere Spanne, die geimpft wurden und geguckt, ob da bestimmte Krankheiten oder irgendwelche Komplikationen häufiger auftreten, längerfristig. Und das Ergebnis war, nein, das ist nicht der Fall. Man muss das auch ein bisschen ins Verhältnis setzen. Also selbst wenn man also dem Impfkalender folgt, dann bekommt man nur, ich habe mal gelesen, sowas wie 4,5 Milligramm.
Ja.
Und man muss sich klar machen, also als Erwachsener nimmt man jeden Tag ungefähr 8-9 Milligramm Aluminium über die Nahrung,
Verpackung, genau. Rückstände und sowas. Ja. Ja.
Was ich esse, sage ich mal, das geht nicht alles in die Blutbahn. Das meiste kommt da gar nicht an. Das wandert durch den Darm, kommt hinten wieder raus, fertig. So. Aber ein gewisses Maß von dem, was ich täglich einnehme, geht doch in die Blutbahn. So. Und das ist eben wirklich Tag für Tag. Und das andere war jetzt die Summe über alles, über Impfungen, über so und so viele Jahre verteilt.
Ja.
Also es gibt grundsätzlich Wege, wie eben Aluminium den menschlichen Körper auch wieder verlassen kann und das eben auch bei jedem Tag tut.
Ja, genau. Und die Masse macht's in dem Fall auch wieder und zu viel Aluminium im Körper wäre nicht gut, wenn sich das da eben anlagert.
Das wäre in der Tat nicht gut, aber wie gesagt, dann ist das Nahrungsaluminium eindeutig das wesentlich größere Thema, was wir da im Laufe eines Monats oder so zu uns nehmen. Davon kommt dann wirklich wesentlich mehr auch in den Körper rein, zum Glück dann eben auch wieder raus.
Jetzt haben wir viel über diese Aluminiumverbindungen gesprochen, die sind auch wirklich sehr verbreitet, aber welche anderen Substanzen machen sich da denn noch nützlich als Adjuvantien? Sie haben gesagt, da wird auch an neuen und alternativen Sachen geforscht.
Ja, also es gibt einige, die eben schon erfolgreich im Einsatz sind. Das sind insbesondere eine Reihe von Emulsionen. Da hat man beispielsweise eingearbeitet Moleküle, die den Oberflächenmolekülen von Salmonellen ähnlich sind, aber sozusagen entschärft, harmlos, die eine gute Reaktion eben auf die Alarmanlagen haben. Man hat auch festgestellt, dass Substanzen, die man aus bestimmten Baumrinde gewinnen kann, Saponine heißen, dass die auch so eine gute Adjuvanzwirkung hervorrufen. Und die hat man auch mittlerweile in mehrere Impfstoffe eingearbeitet, erfolgreich. Man hat außerdem entwickelt ein Imitat von Bakterien-DNA. Es hat dann den Namen CPG, Oligonukleotide.
Okay.
Aber es ist im Grunde letztlich ein technischer Begriff. Aber es ist eben im Grunde ein Imitat von
so
bakterietypischer
DNA. Kulisse, ein potentisches Bakterium.
Ja, genau. Genau das ist es. Ja. Und auch das ist mittlerweile in einem zugelassenen Impfstoff erfolgreich im Einsatz. Und man nimmt an, dass das in den nächsten Jahren auch noch öfter mal zum Einsatz kommen kann. Also das sind von den Stoffen her ganz unterschiedliche Sachen, die aber eben, sage ich mal, der gleichen Logik folgen. Es gibt einen Bereich, in dem man noch intensiv forscht, nämlich wie kann man gute Impfstoffe machen für Menschen, die aufgrund irgendwelcher angeborenen Gendefekte nicht gut imstande sind, Antikörper zu machen. Also eine typische Immunreaktion besteht ja aus mehreren Arten von Abwehr. Und eine davon, über die auch am meisten vielleicht geredet wird, ist eben, es werden Antikörper gebildet. Antikörper, also diese Y-förmigen Moleküle, die sich eben an Erreger heften können, die zusammenklumpen können und so weiter. So, gibt aber noch eine zweite wichtige Reaktion, nämlich dass bestimmte Immunzellen vermehrt werden, die durch den Körper patrouillieren und gucken, ob irgendwelche Zellen befallen sind, Viren befallen sind. Und wenn sie feststellen, dass das der Fall ist, dann sorgen sie dafür, dass diese Zellen absterben. Und wenn jetzt jemand nicht gut Antikörper bilden kann, dann ist er ganz stark auf diesen zweiten Teil angewiesen, auf diese zelluläre Immunreaktion. Und man möchte gerne für solche Menschen Impfstoffe entwickeln, die eben ganz ausdrücklich diese zelluläre Immunreaktion besonders gut entwickeln. So, und das hat man schon gegen Corona versucht. Da sind auch noch mehrere Projekte am Laufen, aber ist noch kein solcher Impfstoff fertig geworden. Eine Hoffnung, die man da hat, wie man solche Impfstoffe gut machen kann, ist, dass man noch ein wirklich gutes Adjuvans findet, das eben da hilfreich ist, genau die richtigen Immunzellen sozusagen in die Sache einzubeziehen. Das ist aber noch nicht fertig. Das ist wirklich eine Forschungsrichtung, die im Moment läuft und wo man gespannt sein kann, ob man da eben fündig wird.
Wäre das eine große Gruppe von Menschen, auf die es zutrifft? Also die von den normalen Impfungen gar nicht so viel haben?
Also die Gruppe ist nicht groß, aber die Gruppe ist einfach da.
Ja.
Und deswegen möchte man auch für diese Menschen etwas anbieten können, um auch sie zu schützen.
Okay, und das wäre zum Beispiel ein Anwendungsfall für diese neuen Adjuvantien.
Das wäre eben, genau.
Wird. Genau, weil die Frage ist, wenn man Aluminiumsalze hat und die funktionieren, warum forscht man dann überhaupt an Alternativen?
Ja, aber das wäre eben nochmal, genau.
Ja. Okay, weil wir da auch einfach oft hier drüber sprechen im Podcast, nochmal zu der Zulassung. Die müssen genau die gleichen Kriterien erfüllen. Das heißt, Adjuvantien durchlaufen auch strenge Tests. Also nicht nur die Impfstoffe selber, sondern auch die Adjuvantien werden damit getestet, oder? Wie läuft das?
Man testet nicht isoliert, also ich meine, man testet schon Adjuvantien natürlich in der Laborforschung getrennt von dem Antigen, das später mal im Impfstoff sein soll, das ist klar. Aber die Zulassungsbehörden, die verlangen eben Daten, Ergebnisse aus Studien auch, die eben ganz klar diese Kombination aus Antigen und Adjuvanz erzielt haben. So, das kann ja auch, sage ich mal, eine Wechselwirkung sein.
Yeah.
Das heißt, sie lassen sich das Gesamtergebnis zeigen, dass man mit diesem Impfstoff, der diese Antigene und dieses Adjuvanz enthält, was die eben hervorrufen hinsichtlich der Wirksamkeit, der Verträglichkeit, der Wirkdauer und so weiter.
Ja, okay.
Und nur so können sie dann eben auch ihre Zulassung bekommen und werden nach der Zulassung weiter beobachtet. Es wird verlangt, dass auch, wenn die Zulassung da ist, weiter beobachtet wird, ob irgendwelche Langfristeffekte.
Ja, weil es ja eben diese Dimension, die wir gerade angesprochen hatten, ne? Genau. Irgendwie Länge, ja. Breite der Immunantwort.
Ja.
Okay. Gibt's zukünftige Entwicklungen, Impfstoffe, wo Sie sagen, da hätte man wahnsinnig gerne mal einen Impfstoff für und Adjuvantien könnten dem zum Durchbruch verhelfen?
Also vielleicht fangen wir mit dem ersten an. Also ich meine, es gibt sozusagen so der Heilige Gral. Der Heilige Gral Nummer eins ist ein wirklich zuverlässiger, gut anwendbarer Tuberkuloseimpfstoff. Mhm. Denn Tuberkulose ist natürlich ein Riesenproblem, global auch gesehen, auch wenn wir hier in Deutschland verhältnismäßig wenig Fälle haben. Und es gibt einen Impfstoff, den gibt es auch schon sehr lange, der ist aber nur bei Kindern anwendbar, bei Erwachsenen wirkt er nicht. Ist auch nicht gut verträglich, also das ist alles andere als ideal. Da gibt es die ganz große Hoffnung, dass man es doch noch schafft, einen solchen Impfstoff herzustellen. Das zweite ist Malaria. Da gibt es jetzt tatsächlich einen Impfstoff, der in einem gewissen Maße wirksam ist bei Kindern, ihnen über die ersten Lebensjahre ein Stück weit eben helfen kann, dass sie keine oder keine schwere Malaria bekommen. Aber natürlich hätte man gerne einen Impfstoff, den man auch Reisenden geben kann, die in Malaria-Gebiete gehen und so. Und sowas gibt's immer noch nicht. Ob Adjuvantien da nun die Wende bringen können, das kann ich nicht beurteilen. Aber sicherlich wird man bei solchen Impfstoffen immer alles versuchen und auch alles an Adjuvantien in Betracht ziehen, was irgendwie helfen könnte. Danach ist die Liste natürlich noch sehr lang. Nipah, Zika und so weiter und so weiter. Krim-Kongo. Zum Glück werden ja gerade jetzt auch gegen diese Krankheiten Impfstoffe entwickelt, aber auch da hofft man natürlich noch, dass es noch mehr tun, dass auch wirklich in den nächsten Jahren da wirksame Impfstoffe endlich zur Verfügung stehen.
Ja, und so ein Impfstoff ist eben, wie wir heute besprochen haben, mehr als die Summe seiner Teile und ein ganz wichtiger Teil unter Umständen sind eben die Adjuvantien. Vielen Dank, Herr Hömke.
Sehr gern.
Wirkverstärker in Impfstoffen, das war unser Thema heute bei Microscope, von und mit VfA-Forschungssprecher Rolf Hömke. Wir berichten hier bei Microscope einmal im Monat über Trends, Ergebnisse und Hintergründe der Pharmaforschung. Wenn Sie sich dafür interessieren und keine Folge verpassen wollen, dann können Sie Microscope abonnieren, kostenlos auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich bin Franziska Walser, danke fürs Zuhören und bis bald.
Microscope, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Weitere Infos aus der medizinischen Forschung finden Sie unter www.vfa.de.